Professor Dr. Klaus Steger ist Molekularbiologe. Er betrieb bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2023 eine Forschungsprofessur an der Universität in Gießen und ist ein anerkannter Fachmann für RNA- und PCR-Technologie. Heute wollen wir uns mit ihm über den aktuellen Status quo bei den Genspritzen und deren Nebenwirkungen unterhalten. Herr Professor Steger, sehen Sie Ihre Arbeit und Ihre Erkenntnisse der vergangenen Jahre durch die Veröffentlichung der sogenannten RKI-Files als bestätigt, wenn nicht gar bewiesen an?
Nun, die Erkenntnis war für mich eigentlich auch schon vor Corona immer eine Kombination aus wissenschaftlichen Fakten plus gesunder Menschenverstand. Man muss ja die eigenen Ergebnisse immer in einem größeren Kontext sehen. Das ist ja der Hintergedanke einer wissenschaftlichen Diskurses, der in den letzten 4 Jahren ja massiv unterdrückt wurde. Als Naturwissenschaftler bin ich natürlich ein guter Beobachter und ich erinnere an eine Pressekonferenz der damaligen Bundeskanzlerin, wo diese klar gesagt hat, es handelt sich um keine wissenschaftliche, sondern um eine politische Entscheidung. Weil ein Kernelement von Wissenschaft ist für mich die maximale Transparenz und Schwärzungen, egal was sich dahinter verbirgt, ist für mich Pseudowissenschaft und die finden wir immer, wenn Politiker versuchen, die Wissenschaft zu erklären. Und vielleicht noch ein Hinweis zum Nachdenken. Es wurde immer gesagt, dass RKI sagte. In Wahrheit war es allerdings so, dass es heißen müsste, der Chef sagte, weil auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes standen von Anfang an immer sehr interessante, wahre Dinge. Ich möchte nur exemplarisch ein Beispiel nennen. Zum Beispiel im August 2020 war dort definitiv zu lesen, die infektiöse Virenlast, die haben die Wissenschaftler dort mittels des Goldstandards, nämlich der Zellkultur, bestimmt, haben sie dann mit dem CT-Wert einer PCR verglichen und kamen dann zum Ergebnis 30. Das heißt, jeder positiv Getestete mit einem CT-Wert über 30 war definitiv nicht infektiös. Das hat also das RKI damals schon gesagt hier. Trotzdem erinnern wir uns damit, bis weit in 2021 hinein die 45 Zyklen gefahren wurden, was für jemanden, der ein bisschen Ahnung mit PCR hat, von Anfang an kompletter Humbug war, weil selbst der Entdecker Robert Malone sagte, niemals mehr wie 40 Zyklen. Das hat auch nichts mit Virenlast oder Ähnliches zu tun. Das liegt einfach an der Methode der PCR, die ab 40 Zyklen eben an ihre Grenzen stößt. Und ab 35 müsste man normalerweise als seriöse Wissenschaftler schon Vorsicht walten lassen.
Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt, die Menschen wurden von den Politikern und den von Ihnen auserwählten Experten mit Aussagen konfrontiert, die Sie heute gerne auf den Prüfstand stellen dürfen. So wurde beispielsweise auch propagiert, es handle sich um einen Impfstoff. Stimmt das Ihres Wissens nach?
Ja, Impfung ist für mich eine bewusste Irreführung, die das Vertrauen der Bevölkerung ausnutzt. Wir sprachen bislang ja ausschließlich von den konventionellen Impfstoffen, die auf Proteinbasis funktionierten. Und jetzt mit Covid-19 erfolgt ja der Umschwung auf RNA, sprich auf die Software der Zelle. Ich bevorzuge daher den Begriff Injektion. Wenn man sich die Grundidee dahinter anschaut, ist es ja so, die injizierte RNA zwingt unsere Körperzellen dazu, ein körperfremdes Protein zu produzieren. In diesem Fall nämlich das Spike-Protein von SARS-CoV-2. Und das würde sie im Normalfall niemals tun, auch nicht bei einer viralen Infektion. Und das ist eindeutig die Definition einer Gentechnik. Egal, welche Umdefinitionen das jetzt zum Beispiel WHO oder andere offiziellen Stellen vornehmen, es kommt nämlich dann zu einem folgenschweren Problem. Eine vormals gesunde Zelle, die mit dieser RNA initiiert wird, produziert also dieses körperfremde Protein und wird damit unweigerlich von unserem eigenen angeborenen Immunsystem zerstört. Und das ist so eine Art Selbstschutz unseres Körpers. Es trifft nicht nur für viral infizierte Zellen zu, sondern auch zum Beispiel für Krebszellen. Da unser Körper opfert sozusagen exemplarisch eine Zelle und schützt damit den restlichen Organismus. Es kommt ein weiteres Problem dazu. Es ist nicht die RNA alleine, sondern die ist eingehüllt in sogenannte Lipid-Nanopartikel. Und man muss diese beiden Komponenten wirklich als ein System betrachten. Ich vergleiche das immer mit einem trojanischen Pferd. Damals gab es ja dieses Holzpferd, ja, worin dann sich die Krieger versteckt hatten. Das heißt also, diese Lipid-Nanopartikel, die repräsentieren jetzt dieses Holzpferd und die Krieger darin, das wäre also die RNA. Das heißt, diese Lipid-Nanopartikel dienen dazu, damit die RNA unter dem Radar, also unbemerkt von unserem Immunsystem, von der Injektionsstelle in unsere Zellen transportiert werden kann, weil natürlich eine normale RNA freiliegend sofort von unserem Immunsystem zerstört werden würde.
Sie haben von RNA gesprochen, propagiert wurde. Es handle sich um eine mRNA-Impfung. Was können Sie uns über diese mRNA wissen lassen?
Ja, auch das zu meiner festen Überzeugung nach eine bewusste Irreführung, weil mRNA hat jeder wahrscheinlich im Biologieunterricht schon mal gehört, ist eigentlich etwas ganz Natürliches. Das Problem ist es aber, dass es eben keine natürliche mRNA, sondern eine modifizierte mRNA, eine sogenannte Mod-RNA ist. Und das ist auch nicht meine Erfindung. Die Leute, die sich mit so wissenschaftlichen Publikationen jetzt nicht so auskennen, denen empfehle ich immer, schauen Sie einfach mal auf die Homepage von BioNTech und geben Sie dort unter dem Suchbegriff mRNA-Technologie ein. Und dort lesen Sie dann, schauen wir nach, we use nucleoside modified mRNA in Klammern mod-RNA. Also selbst BioNTech selbst verwendet den Begriff der mod-RNA. Das Problem ist, dass natürliche mRNA extrem kurzlebig ist. Wir sprechen hier von Minuten im Normalfall. Also vollkommen unmöglich, dass dadurch ein Protein in ausreichender Menge produziert wird, das dann als Antigen für unser Immunsystem dient. Deshalb, und das passierte schon in den letzten 10 bis 15 Jahren, haben also die Wissenschaftler verschiedene Modifikationen durchgeführt. Das wird jetzt im Detail zu weit führen. Ich möchte nur die wichtigste nennen, nämlich den Ersatz des natürlichen Bausteins Uracil gegen Methylpseudouridin. Klingt jetzt sehr kompliziert, ist ein synthetisches Molekül, das dafür dient, dass die Enzyme, die normalerweise die mRNA abbauen, in Stocken geraten. Die können also mit diesen synthetischen Baustellen jetzt nicht so viel anfangen und dadurch wird die Lebenszeit dieser mRNA massiv verlängert. Wir wissen ja mittlerweile, dass es sich um Wochen oder sogar Monate handelt. Damit wird automatisch natürlich deutlich mehr an diesen Protein, sprich Spike-Protein, produziert. Und wir haben ja auch oft gehört, die mRNA wird schnell abgebaut. Stimmt natürlich, aber es wurde ja keine mRNA gespritzt, sondern mod-RNA. Und das war lange vorher bekannt. Also dieser Ausspruch der Politik oder auch der Mainstream-Medien war von Anfang an eine komplette Lüge. Ich erinnere an den Nobelpreis letztes Jahr an Katharine Kallikó und Drew Weissman, die diesen Preis genau für ihre Forschungen überreicht bekommen haben. Nämlich den Austausch dieses natürlichen Uracils gegen das Methylpseudouridin. Und es klingt also ähnlich, es schaut auch auf den ersten Blick ähnlich aus, aber mod-RNA hat eine komplett gegenteilige Wirkung zur mRNA. Also nicht nur die extrem kurze gegen die extrem lange Lebenszeit, auch die Menge ist natürlich nicht angepasst, sondern maximiert. Und man stellt sich auch ohne großes Wissen darum herum natürlich die Frage, welchen Sinn soll es haben, damit jede beliebige Zelle unseres Körpers, zum Beispiel auch eine Herzmuskelzelle oder eine Gehirnzelle, so lange wie möglich, so viel wie möglich dieses Spike-Proteins produziert, was absolut auch nicht mit einer natürlichen Situation einer Infektion zu vergleichen ist. Dort passiert dann nämlich auch nicht.
Herr Professor Steger, das bringt uns gleich zur nächsten Frage. Der Impfstoff verbleibe im Muskel. Das war ebenfalls eine Aussage, mit denen die Bürger beruhigt werden sollten. Was weiß die Wissenschaft heute darüber?
Ja, es reicht eigentlich, wenn man in einem Lehrbuch nachschaut. Ich habe bei der ersten Frage gesagt, die RKI-Files haben mich jetzt nicht überrascht. Was mich zu dieser Aussage überrascht hat, war die Tatsache, dass die Ärzte, die die Impfung verabreicht haben, eben gerade nicht überrascht waren. Weil, wie gesagt, es ist ein Lehrbuchwissen. Jede Injektion wird natürlich im Körper verteilt. Es stellt sich eigentlich die Frage der Geschwindigkeit. Und auch ohne Mediziner zu sein, weiß man, will man eine Injektion relativ schnell im Körper verteilt haben, dann gibt man die IV, also intravenös. Dann geht es innerhalb von einigen Minuten. Das andere Extrem wäre also subkutan, also ins Unter- und Fettgewebe. Jeder, der schon mal im Krankenhaus war, weiß, damit er jeden Tag so eine Antithrombosespritze in den Unterbauch bekommt, ja, ins Unter- und Fettgewebe. Und dazwischen liegt eben die IM, also die intramuskuläre Injektion. Wenn man in den Muskel spritzt, spritzt man ja nicht in eine einzelne Zelle hinein. Das geht ja technisch gar nicht. Man spritzt also zwischen die Zellen. Da ist interzellularer Zwischenraum, da ist Gewebeflüssigkeit drin. Diese wird gesammelt in Form der Lymphe und wird dann im Endeffekt über einen festgelegten Kreislauf schließlich dem Blutgefäßsystem wieder zugeführt. Und es gab ja bei den Zulassungen einige wenige Tierstudien an Ratten, wenn ich mich nicht jetzt richtig erinnere, da war es so, dass tatsächlich die injizierte Substanz vor allem in den ersten 2 Stunden massiv im Blutkreislauf zu finden war. Nach 2 Stunden hat die Konzentration dann abgenommen und wir fanden dann eine Anreicherung in verschiedenen Organen unterschiedlicher Art, ganz besonders viel in der Milz, überraschenderweise zum Beispiel auch in den Ovarien. Das heißt, das Blutgefäßsystem hat natürlich ganz besonders viel mitbekommen. Das heißt, es war die Innenauskleidung der Gefäße, also die Endothelien, wie es wissenschaftlich heißt, oder auch das Herz natürlich, das ja randvoll mit Blut gefüllt ist. Und das erklärt sicherlich auch die massiven Nebenwirkungen, wenn man jetzt von Thrombose spricht oder von Myokarditis zum Beispiel. Ja. Mhm. Also es war von Anfang an klar, also ich könnte bis heute keinen Mechanismus erklären, wie man das anstellen würde, dass dieser Impfstoff tatsächlich jetzt am Ort der Injektion verbleiben sollte. Also man könnte argumentieren, man kann ein membranständiges Protein haben, das stimmt aber auch nicht, weil man spritzt dann nicht das Protein, man spritzt ja die RNA. Und die muss erst einmal das Protein exprimieren, das dauert ja Tage. In dieser Zwischenzeit ist es natürlich klar, dass die Injektion, der Inhalt im Körper verteilt ist.
Stellen wir die nächste Behauptung auf den Prüfstand, Herr Professor Steger. Die mRNA-Technologie sollte den menschlichen Körper dazu veranlassen, ein Antigen zu produzieren. Sie haben das bereits angeschnitten, deshalb in Kürze nochmal nachgefragt, bitte auch um eine kurze Antwort. Ist das konkret eingetreten?
Ja, die erste Frage, die ich einen klaren Ja beantworten kann, muss aber ein großes Aber dazu fügen. Also prinzipiell hat die Technik funktioniert, aber es gibt einige Nebeneffekte. Da muss man 2 Sachen möchte ich vielleicht kurz nennen. Das eine ist, was ohne das Wissen, das wir jetzt haben, eigentlich von vornherein schon zu einer Verhinderung der Zulassung hätte führen müssen, nämlich es ist ein eklatanter Verstoß gegen ein pharmakologisches Grundprinzip, nämlich sola dosis facit venenum. Die Dosis macht das Gift, kennt man wahrscheinlich. Ja. Das heißt, ich kann mit dieser Injektion überhaupt nicht vorhersagen, welche Menge an Spike in einem Körper gebildet wird. Ich spritze ja nicht den eigentlichen Wirkstoff, das Spike, das dann als Vorlage dient für unser Immunsystem als Antigen, sondern ich spritze praktisch nur die Information dazu, also die RNA. Und ich weiß also nicht, in welche Zellen geht das rein und wie viel dieser RNA wird tatsächlich jetzt dazu benutzt, um das Spike herzustellen. Da gibt es nämlich massive individuelle Unterschiede, hängt vom Stoffwechsel ab. Also jetzt eine Hypothese von mir. Wir wissen ja, dass jüngere Menschen eigentlich stärker betroffen sind von den Nebenwirkungen als ältere. Nun haben jüngere Menschen natürlich einen deutlich erhöhten Stoffwechsel. Wir kennen die ganzen Geschichten um die Sportler, die natürlich körperliche Aktivität noch mehr Stoffumsatz haben. Das heißt, hier kann man sich sehr gut vorstellen, dass solche Leute eben diese gespritzte RNA sehr gut ablesen, mehrfach ablesen, ganz viel dieses Spike produzieren, während ältere Menschen mit natürlich einen deutlich schwächeren, langsamen Stoffwechsel Teil der RNA vielleicht gar nicht abliest und das andere, den Rest einfach nur einfach, sodass im Endeffekt eine geringere Konzentration übrig bleibt. Das wäre das eine. Das andere, man spricht immer damit, dass Spike-Proteine gebildet wird. Das stimmt zwar, aber es werden auch andere sogenannte Nonsense-Proteine gebildet. Das weiß man seit Anfang des Jahres. Da gab es eine sehr aufsehenerregende Publikation in der angesehenen Zeitschrift Nature, wo also die Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass wiederum das vorhin bereits erwähnte Methylpseudouridin durchaus Schwierigkeiten macht. Die Ribosomen, dort werden also die RNA abgelesen und dort wird die Information praktisch in das Protein übersetzt. Und diese Ribosomen haben eben Schwierigkeiten mit diesem synthetischen Molekül, erkennen das nicht immer, überspringen das häufig und dann kann es zu sogenannten Lesi-Raster-Verschiebungen kommen. Und das führt dann dazu, dass die Proteinproduktion vorschnell abbricht und komplett andere, kürzere Proteine entstehen. Was die wieder zum Stoffwechsel machen, weiß man bis heute nicht. Man kann nicht vorhersagen, was das genau für Proteine sind. Auf jeden Fall ist es natürlich eine riesen Energieverschwendung, ja, weil unser Körper die ja nicht braucht. Sollte unser Körper diese ebenfalls als fremd erkennen, dann wird unser Immunsystem natürlich auch gegen diese kürzeren Proteine Antikörper bilden, was wiederum eine erneute Energieverschwendung ist. Und wir wissen ja, dass viele dieser Impfgeschädigten ja häufig über dieses Chronic Fatigue Syndrom berichten, also zu wenig Energie, da sind natürlich massiv die Mitochondrien betroffen und wie gesagt, es werden sehr viele Proteine produziert, die unser Körper an keiner Stelle benötigt, ja, also Energie zu bringen.
Eine besondere Bedeutung kommt ja der Frage zu, ob die mRNA tatsächlich nicht in die DNA integriert werden kann. Wie sieht es damit nach heutigen Erkenntnissen aus?
Ja, das ist eine hervorragende Frage. Es war ja eigentlich das Hauptargument für die RNA-Technologie. Ja, RNA kam nicht in den Kern und wird auch nicht umgeschrieben, weil in dem sogenannten Impfstoff keine reverse Transkriptase drin ist. Ohne das heutige Wissen hätte man damals schon sagen müssen, was ist denn mit einer Zweitinfektion, zum Beispiel mit normalem Grippevirus, also mit einem Influenza-Virus ist auch ein RNA-Virus. Und das Argument ist ja gar nicht so von der Hand zu weisen. Es ist ganz selten, damit man bei einer Erkrankung, jetzt vor allen Dingen bei so einer Atemwegserkrankung, mit einem einzigen Virustyp infiziert wird. Meistens ist es immer eine Mischung. Also da wäre dann trotzdem natürlich eine reverse Transkriptase vorhanden. Zu Ihrer Frage gibt es eigentlich zwei Publikationen, Zhang 21 und Alden 22 war das. Die haben das getestet, die haben definitiv festgestellt, dass eine Umschreibung möglich ist, dass auch eine Integration möglich ist. Die haben das alles an Zellkultur gemacht. Es wurde dann leider nicht weiter verfolgt, da Anfang letzten Jahres ein amerikanischer Wissenschaftler, Kevin McKernan, massive DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen gefunden hat. Und von daher war eigentlich die Frage, ob jetzt die RNA umgeschrieben werden kann oder nicht, obsolet. Ja, die Wissenschaftler haben sich jetzt alle auf diese DNA-Verunreinigungen gestürzt, wobei man da auch zwei Punkte anführen muss, wenn man Verunreinigung spricht. Also diese wurden bisher in allen Chargen gefunden, was ja für eine Verunreinigung sehr ungewöhnlich ist. Und die Menge war unterschiedlich zwischen den verschiedenen Chargen, allerdings in einigen bis zu 30%. Ja, muss man sich mal vorstellen. Also 2/3 RNA, 1/3 DNA. Das ist für mich eigentlich keine Verunreinigung mehr. Das ist eigentlich der zweithäufigste Inhaltsstoff. Ja, und was dann noch hinzukommt, was man unbedingt erwähnen sollte, das trifft jetzt allerdings nur für BioNTech, Pfizer zu, nicht für Moderna. Beim Herstellungsprozess Es wurde ja beabsichtigt, 7 Milliarden Menschen zu impfen. Ja, und das macht man so, dass man diese Sequenz, die man sich wünscht, von Bakterien vermehren lässt. Das wird in E. coli gemacht, das ist ein ganz normaler molekularbiologischer Prozess. Solche Bakterien, die haben Plasmide, das sind ringförmige DNA-Moleküle, da kloniert man die Sequenz, die man haben will, rein. Gibt es dann in die Bakterien rein, die Bakterien vermehren das, man lässt die ein, zwei Tage wachsen, kann die dann zu Platzen bringen, lysieren heißt es, und dann hat man den gewünschten Stoff in großer Menge. Das Problem ist, dass DNA, RNA sehr ähnlich sind und dass man eigentlich vor allen Dingen dann in größerem Maßstab, wenn diese Massenproduktion fast unmöglich ist, diese Bakterien-DNA, also diese Plasmid-DNA wirklich komplett zu entfernen. Und dann kommt jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Auf diesen Plasmid waren nicht nur die Informationen für das Spike-Protein, sind ganz andere Informationen drum, aber unter anderem auch ein sogenannter SV40-Promoter. SV steht für Simian-Virus, ist also ein Affen-Virus. Und es ist insofern interessant, weil es vollkommen unnötig ist für den Produktionsprozess. Also habe ich gesagt, Moderna hat es auch nicht gemacht, da funktioniert es trotzdem. Ja? Also die Frage ist, warum braucht man den? Man braucht ihn überhaupt nicht. Was allerdings zu bedenken ist, man weiß seit den 1960er Jahren bereits, wenn man in der Molekularbiologie eine gewünschte Sequenz in das Genom einer anderen Zelle integrieren möchte, dann ist es nicht ganz so einfach, vor allen Dingen, ja, weil ja das Genom liegt ja im Zellkern geschützt. Und da hat man damals schon einen Trick angewandt. Man hat zusätzlich diesen SV40-Promoter genutzt. Und man weiß also, dass die damit assoziierte Sequenz bevorzugt, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in den Kernen auch in die DNA integriert. Es existiert so, wie man mutet, so um die 30% höhere Ausbeute, die man dann bekommt. Und an der Stelle, wo es integriert wird, das heißt, diejenigen, die sich darum herum befinden, die werden auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im Anschluss abgelesen. Ja? Also dieser SV40-Promoter sorgt dafür, damit die gewünschte Sequenz, in dem Fall natürlich auch Teile dieses Spike-Proteins in Form der DNA natürlich, in den Zellkern gelangen und dort vermehrt abgelesen wird. Und das Problem ist natürlich, wenn es mal im Genom eingebaut ist, dann sehe ich eigentlich kaum eine Möglichkeit, das wirklich wieder sicher da rauszubekommen. Ja. Also innerhalb der Community kann ich vielleicht ergänzen, gibt es natürlich viele Versuche jetzt in diese Richtung. Es gibt einige Verlautbarungen schon, auch wieder von diesen amerikanischen Wissenschaftlern mit Können. Der hat das in einem Substack veröffentlicht, noch nicht peer-reviewed, der definitiv nachgewiesen hat, dass dieser Impfstoff tatsächlich ins Genom integriert werden kann. Viele andere parallele Studien laufen. Die, denke ich mal, werden in den nächsten Monaten, wird da einiges dazu publiziert werden.
Herr Professor Stegel, jetzt haben Sie das hochwissenschaftlich erklärt. Bei der letzten Antwort bitte ich Sie, das so auf den Punkt zu bringen, dass es auch jeder auf eins Zuschauer sofort versteht, um was es geht. Und die Frage hat eine große Bedeutung. Wie lauten konkret Ihre Forderungen bezüglich der mRNA-Technologie?
Ja, immer die wichtigsten Punkte, sind ja drei Stück eigentlich mal kurz nochmal zusammengefasst hier. Wir haben gesagt, es ist auf jeden Fall keine Impfung, es ist eine Gentechnik und zwar unabhängig von den eben diskutierten DNA-Verunreinigungen, auch wenn es tatsächlich die reine RNA wäre, wäre es trotzdem eine Gentechnik, weil gesunde Zellen dazu gezwungen werden, ein körperfremdes Protein zu produzieren und diese Zellen anschließend von unserem Immunsystem abgetötet werden. Das ist Lehrbuchwissen. Ja. Dann habe ich gesagt, es ist keine natürliche mRNA, es ist diese modifizierte RNA, die in diese Lipid-Nanopartikel eingepackt ist und die sozusagen dann vor unserem Immunsystem während des Transports von der Einstichzelle zu den Zellen geschützt ist. Und dann haben wir schließlich das Problem dieser unerwünschten Nebenprodukte eben angesprochen, die DNA, die man kaum entfernen kann. Man kennt inzwischen eine weitere, wo wir jetzt an der Stelle nicht eingehen, das führt zu sehr ins Detail. Alles in allem kann man sagen, unabhängig, ob es jetzt Spike ist oder irgendeine andere Impfung, sondern wenn man sich tatsächlich auf diese RNA-Technologie beschränkt, ist mein Credo daraus, die Technik an sich ist für eine normale Impfung eines gesunden Menschen ja vollkommen ungeeignet, muss sofort eingestellt werden, hätten eigentlich niemals zur Zulassung kommen dürfen. Oder ja, wenn man es mit einem kurzen Schlagwort sagt, Game Over oder das Spiel ist aus. Ja, ist jetzt kein Buchtitel, also ich habe kein Buch dazu geschrieben. Ja, ich habe auch sonst in den letzten 4 Jahren keine Zentren zu eingenommen, aber ich verweise vielleicht zum Schluss noch auf einen zweiseitigen Flyer, den ich zusammen mit einer französischen Kollegin erstellt habe Anfang des Jahres. Und der heißt, hat den Titel Game Over und ich denke mal, dass Sie den eventuell auf Ihrer Homepage auch gerne verlinken können, weil wir haben hier auf 2 Seiten die kürzeste Informationen in leicht verständlicher Sprache dargestellt und für die kritischen Denker, die wir ja fördern wollen, ist am Ende jedes Statements ein Link zu der zugehörigen wissenschaftlichen Studie.
Wir stellen das den Zuschauern zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Steger, für diese interessanten Informationen, um es auf den Punkt zu bringen, wie Sie es zum Schluss gesagt haben, für den normalen Menschen ungeeignet, gehört abgeschafft. Danke fürs Gespräch und Ihnen alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss.